Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Er ist der größte in deutschen Gewässern vorkommende Hai und wurde im Februar unter internationalen Schutz gestellt. Der Hundshai.
Der Hundshai ist tatsächlich so ein richtig schöner klassischer Hai. Grau an der Oberfläche, silbriger Bauch, große dreieckige Rückenflosse. Also wie man sich so ein Bilderbuchhai vorstellt.
Allerdings gibt es bisher nur wenige Daten über die Biologie und die Häufigkeit der Tiere. Und das macht Einschätzungen der Populationsgrößen und bevorzugten Lebensräume schwierig. Wissenschaftler des Thünen-Instituts für Seefischerei in Bremerhaven erforschen deshalb seit 2 Jahren mit Hilfe satellitenbasierter Ortungstechnik das Verhalten dieser Haie, die sich in den Sommermonaten gern vor Helgoland sammeln. Wir blicken auf die ersten Ergebnisse und berichten über den Einsatz von Wasserstoff als Alternative zu Kohlenstaub in der Stahlherstellung. Zu all dem begrüßt Sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Beginnen wollen wir aber mit einer einfachen Frage. Kann ein Mond auch einen Mond haben? Spontan würden wohl die meisten von uns sagen, natürlich nicht. Aber stimmt das wirklich? Kann man das so eindeutig verneinen? Guido Meyer mit einer wahren Geschichte, die eine Astrophysikerin in die Bredouille gebracht hat.
Mama, können Monde eigentlich Monde haben?
Tja, schweigen. Juna Kollmeier überlegt.
Mein Sohn hat mir eines Nachts vor dem Zubettgehen exakt diese Frage gestellt. Er wollte wissen, ob Monde Monde haben können. Genauso.
Can moons have moons? That was his exact question.
Als Eltern sind wir ja gewöhnt, von Kindern mit derlei Anliegen konfrontiert zu werden. Aber bei dieser Frage fühlte ich mich gut. Schließlich bin ich ja Profi.
Juna Kollmeier ist Astrophysikerin bei den Carnegie Observatories in Pasadena. Und sie ist Mutter von Levi.
But I quickly realized that I didn't actually have the precise answer for him.
Mir wurde schnell klar, dass ich keine gute Antwort für ihn hatte. Als professionelle Astrophysikerin von der Frage eines 4-Jährigen überrumpelt zu werden, war richtig demütigend.
As a professional astrophysicist, to be stumped by a 4-year-old is a bit humbling, I'll say.
Ich sagte ihm, dass ich nicht genau wüsste, ob es möglich sei, dass Monde Monde haben, aber dass ich versuchen würde, es herauszufinden. Und das ist genau das, was Sean und ich gemacht haben.
Auch Sean Raymond ist Astrophysiker. Er hat mit Juna Kollmeier ein internationales Team gebildet. Sie in Kalifornien, er am Laboratoire d'Astrophysik in Bordeaux.
A moon around our moon, a submoon.
Ein Mond unseres Mondes, ein Mondmond, würde nicht auf einer stabilen Umlaufbahn kreisen. Es handelt sich beim Mond nicht um einen homogenen Himmelskörper. Vielmehr verfügt er über Masseansammlungen in seinem Inneren. Deswegen ist seine Anziehungskraft nicht überall gleich stark. Ein Objekt, das ihn umkreist, hätte einen sehr merkwürdigen Orbit, der nicht stabil wäre.
Mit diesem Wissen begannen Sean Raymond und Juna Kollmeier ihre 4-jährigen Forschungsarbeiten rund um die Frage, ob Monde Monde haben können. Und schon bald mussten sie umdenken, denn womöglich sind die Umlaufbahnen von Mondmonden doch stabiler als zunächst vermutet. 184 Monde haben die beiden Astrophysiker untersucht. Übrig blieben 3. Die Saturnmonde Titan und Japetus sowie der Jupitermond Callisto könnten durchaus über einen eigenen Mond verfügen. Ihre Orbits und ihre Anziehungskräfte erfüllen die Bedingungen.
Es ist die Kombination aus der Masse des Körpers und aus seiner Umlaufbahn, die es einem Mond ermöglicht, einen eigenen Mond zu besitzen. In einem dynamischen System aus Sonne, Planet, Mond und Mondmond gibt es nur wenige stabile Umlaufbahnen um jeden dieser Himmelskörper. Sie alle bringen Masse und damit Schwerkraft in das System ein. Und damit verändern sie dessen Gravitationsfeld.
Entfernt sich der Mondmond zu weit von seinem Mond, gewinnt die Anziehungskraft des nahen Planeten die Oberhand. Dann stürzt der Mondmond auf den Planeten. Befindet sich der Mondmond hingegen zu nah an seinem Muttermond, fällt er irgendwann auf ihn. Aber könnte unser Mond nicht früher einen eigenen Mond besessen haben? Und könnte der nicht irgendwann auf den Mond gefallen sein? Müsste man seinen Aufprall dann nicht auch heute noch anhand eines Kraters nachweisen können?
That's the thing, the moon's covering craters.
Das ist das Problem. Der Mond ist übersät mit Kratern. Wie sollen wir da den richtigen identifizieren? Es muss ein kleinerer Aufprall gewesen sein. Er hätte ungefähr den Ausmaßen eines größeren Asteroiden entsprochen. Aber auf dem Mond gibt es viele Krater, die von Einschlägen größerer Asteroiden stammen.
Anders liegt die Sache beim Saturnmond Japetus. Ein Großteil seiner Oberfläche ist von einem Gebirgszug bedeckt. Diese riesige Felskette könnte Überrest eines früheren Mondmondes sein, der auf Japetus gestürzt ist.
Es hat mich überrascht, dass es zumindest für eine gewisse Zeit stabile Umlaufbahnen für Mondmonde geben könnte. Vielleicht gab es in der Anfangszeit des Sonnensystems Mondmonde, aber irgendwann wurden sie zerstört.
Bei dieser möglichen Erklärung ist die Geschichte aber noch nicht ganz zu Ende erzählt. Denn was spricht eigentlich dagegen, dass auch ein Mondmond von einem Mond umkreist wird?
Es gibt keinen offensichtlichen Grund, der dagegen spricht. Bei jeder Stufe, die sie runtergehen, für jedes Mond, das sie vor Mondmond setzen, würde das Objekt 100 bis 1000 Mal kleiner. Aber theoretisch könnte das ewig so weitergehen.
Und so haben sich John Raymond und Juna Kollmeyer mit diesen Überlegungen schon mal auf eine mögliche nächste Frage des Nachwuchses vorbereitet.
Im Prinzip könnten wir so auch einen Mond-Mond-Mond erhalten. Ich selbst bin froh, dass ich die Frage meines Sohnes so ernst genommen habe.
I'm glad that I took his question seriously.
Können Monde Monde haben? Guido Meyer über die Gute-Nacht-Frage von Lee Wei und wie er damit seine Mutter, immerhin eine Astrophysikerin, zunächst in Erklärungsnöte gebracht hat.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wer Stahl herstellt, der braucht jede Menge Kohle und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führt zu einem enormen CO2-Ausstoß. In Deutschland sind es pro Jahr 70 Millionen Tonnen, knapp 40% aller Industrieemissionen. Deshalb suchen die Stahlkonzerne nach alternativen Methoden und setzen ihre Hoffnungen auf Wasserstoff. In einem Pilotversuch bläst ThyssenKrupp Wasserstoff in einen seiner Hochöfen ein, um dadurch die CO2-Emissionen zu senken. Frank Rothelüschen hat sich das neue Verfahren vor Ort erklären lassen.
Wir laufen hier genau auf die Gießhalle zu, in der man eben sehr schön sehen kann, wo das Roheisen abgestochen wird.
Duisburg Nord, das Firmengelände von ThyssenKrupp Steel. Matthias Weinberg, Leiter des Kompetenzzenters Metallurgie, stapft eine Rampe hoch zur Gießhalle von Hochofen Nummer 8, einem 100 Meter hohen Industrieklotz. An den Schwefelgeruch, der hier ständig in der Luft hängt, habe er sich längst gewöhnt, sagt Weinberg. Interessanter sei das, was in der Halle passiert.
Da vorne sehen Sie das Stichloch. Da sehen Sie, wie das glühende Roheisen dort aus dem Hochofen herausfließt. Das Roheisen füllen wir in Torpedos ab und fahren es ins Stahlwerk, um es dort weiter zu veredeln.
Torpedos, das sind Eisenbahnwaggons, die das flüssige Roheisen ein paar Hallen weiter transportieren, wo es zu Stahl weiterverarbeitet wird. Die Jahresproduktion gigantisch, sagt Jens Reichel, Leiter des Bereichs Sustainable Production.
Wir produzieren hier in Duisburg etwa 11,4 Millionen Tonnen Stahl und dabei emittieren wir etwa 20 Millionen Tonnen CO2 und damit einen signifikanten Anteil der deutschen Industrieemissionen.
Von diesen Emissionen muss ThyssenKrupp über kurz oder lang runter, sonst lassen sich die Klimaziele nicht erreichen. Also hat der Konzern ein Pilotprojekt gestartet.
Wir haben am 11. November im vergangenen Jahr begonnen, das Hochofenverfahren durch den Einsatz von Wasserstoff zu ergänzen. Hierbei geht es darum, Kohle gegen Wasserstoff zu ersetzen und damit für eine erste deutliche CO2-Senkung der Roheisenherstellung und der Stahlgewinnung zu sorgen.
In einem Hochofen stecken Eisenerz und Koks. Damit flüssiges Eisen herauskommt, muss das Eisenerz reduziert, das heißt vom Sauerstoff befreit werden. Dazu wird heiße Luft in den Ofen geblasen, sowie feiner Kohlenstaub als Reduktionsmittel, wobei jede Menge an CO2 entsteht. Um das abzumildern, wird ein Teil des Kohlenstaubs durch ein potenziell klimafreundliches Gas ersetzt, Wasserstoff.
Der Wasserstoff übernimmt die gleiche Funktion, die sonst das Kohlenmonoxid übernimmt. Er entreißt also dem Eisenoxid seinen Sauerstoff und reduziert es zu Eisen.
Wasserstoff statt Kohlenstaub. Eigentlich klingt das simpel. Doch der Teufel, sagt Matthias Weinberg, steckt bekanntlich im Detail.
Jeder, der mal gegrillt hat, kennt den Unterschied zwischen Feststoffen und Gasen. Die Reaktion ist eine ganz andere. Wenn Sie einen Gasgrill anmachen, merken Sie, es macht wupp und es reagiert unheimlich schnell über einem Holzkohlengrill. Da müssen Sie sich schon ein bisschen anstrengen. Das heißt also, als erstes gibt es da natürlich die Reaktionsgeschwindigkeit zu beachten. Da müssen Sie schauen, dass Sie den Wasserstoff bis ans Eisenoxid ranbringen, damit er dort seine Funktion erfüllen kann. Das heißt, es hat verfahrenstechnisch einige Herausforderungen.
Eine Herausforderung ist der Umgang mit dem Wasserstoff, denn der ist explosiv. Weinberg steht vor der Übergabestelle, wo der Wasserstoff auf LKW-Hängern angeliefert und in eine Pipeline eingespeist wird. Hier ist Vorsicht angesagt.
Sie können jetzt nicht hier Umgebungsluft in einer Wasserstoffleitung mittransportieren. Das würde sofort eine Katastrophe geben. Das ist alles sicherheitstechnisch ausgerüstet, um Katastrophen aller Art zu vermeiden. Da sehen Sie auch, dass das Gelände hier komplett abgesperrt ist.
Im Hochofen wird der Wasserstoff in einer der vielen Röhren zu einer Düse geleitet und in den Ofen geblasen, bei Temperaturen um die 2000 Grad.
Das funktioniert ganz ordentlich. Wenn mich mein Vorstand fragt, klappt das, dann kann ich immer guten Gewissens sagen, das kriegen wir schon hin.
Nur insgesamt besitzt der Hochofen 28 Düsen und bislang wird nur eine für Wasserstoff genutzt. Deshalb soll 2022 ein größerer Versuch starten, dann mit allen 28 Düsen. Verläuft er erfolgreich, sollen auch andere Hochöfen mit der neuen Technik ausgestattet werden, sagt Jens Reichel.
Wir gehen davon aus, dass wir bis zu 15% CO2 an den Hochöfen auf diesem Wege werden einsparen können.
Was einer jährlichen CO2-Einsparung im Millionen-Tonnen-Bereich entspräche. Allerdings nur, wenn der Wasserstoff grün erzeugt wird, also mit regenerativen Energien. Doch letztlich dürfte das nur als Brückentechnologie taugen, denn ganz auf den Kohlenstaub zu verzichten, dürfte technisch nicht funktionieren. Und da bleiben ja auch noch die Unmengen an Koks, die ebenfalls zu CO2 umgesetzt werden. Deshalb setzt Reichel langfristig auf eine Technologie ohne Hochofen.
Hier gibt es Verfahren, die unter dem Namen Direktreduktionstechnologie sich heute weltweit bereits in Anwendung befinden, die heute auf Basis von Erdgas im Einsatz sind. Und diese Verfahren wollen wir weiterentwickeln, damit wir diese auf Basis von reinem Wasserstoff langfristig betreiben können.
2026 will ThyssenKrupp die erste Direktreduktionsanlage in Betrieb nehmen. Doch bis alle Hochöfen in Duisburg ersetzt sind, dürfte es bis 2050 dauern, eine zig Milliarden Investition. Und der Bedarf an Wasserstoff wäre gewaltig.
In Summe brauchen wir dann etwa 1 Million Tonnen Wasserstoff jährlich, der dann hoffentlich auch vollständig grün erzeugt worden ist.
Rein rechnerisch bräuchte es 3.800 neue Windräder, um den Wasserstoff für die Stahlproduktion in Duisburg herzustellen. Für die gesamte deutsche Stahlproduktion wären es rund 12.000. Je nach Strompreis wäre der Stahl zwischen 30% und 80% teurer als konventionell produziertes Metall. Ein Auto, in dem rund eine Tonne Stahl steckt, wäre dadurch 200 bis 400 Euro teurer. Ein Mehrpreis, der einem ein besseres Klimagewissen bescheren könnte.
Wasserstoff statt Kohlenstaub. Frank Rothelüchen über ein Pilotprojekt zur klimafreundlicheren Stahlherstellung bei ThyssenKrupp. Es ist ein Naturphänomen, das Meeresforschern Rätsel aufgibt. Jedes Jahr im Sommer sammeln sich rund um Helgoland zahlreiche Hundshaie, die zu den größten einheimischen Raubfischen in der Nordsee gehören. Und nach einigen Wochen verschwinden sie dann wieder. Um mehr über das Wanderverhalten der Tiere zu erfahren, hat das Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven vor rund 2 Jahren ein Forschungsprojekt gestartet. Hundshaie wurden gefangen und mit Satellitensendern versehen. Thomas Sambol über die ersten Ergebnisse.
Wenn die ersten Meldungen über Sichtungen bei ihm eintreffen, dann möchte Matthias Schaber am liebsten sofort raus aufs Meer. Kurs Helgoland. Zu den Hundshaien, die dort regelmäßig im Sommer auftauchen, über deren Verhalten man noch so wenig weiß und die der Fischereibiologe des Thünen-Instituts in Bremerhaven so beschreibt.
Der Hundshai ist tatsächlich so ein richtig schöner klassischer Hai. Grau an der Oberfläche, silbriger Bauch, große dreieckige Rückenflosse, also wie man sich so ein Bilderbuch-Hai vorstellt.
Außerdem ist er so etwas wie das Topmodel unter den Haien, sehr schlank, etwa 40 bis 50 Kilo schwer und höchstens 2 Meter lang. Und wie ein knappes Dutzend anderer Haiarten auch in der Nordsee zu Hause.
Aber dennoch ist unser Wissen um diese Haiart noch sehr lückenhaft. Und das ist das, was mich so fasziniert, dass wir im Endeffekt vor unserer Haustür eine Haiart haben, von der fast niemand was weiß, von der die meisten noch nicht mal wissen, dass sie hier vorkommt. Und die dennoch mittlerweile weltweit fast vom Aussterben bedroht ist.
Sicher ist, dass Hundshaie für Menschen nicht gefährlich sind. Dazu sind sie zu klein. Unklar ist aber, warum sie Helgoland so attraktiv finden. Wie viele Tiere sich hier genau zwischen Ende Mai, Anfang Juni und dem Spätherbst aufhalten, kann Haiforscher Matthias Schaber vom Thünen-Institut nicht genau sagen. Es gäbe aber Hinweise darauf, dass die Hunshaie in der Nordsee und in den Weltmeeren weniger werden, weil sie zum Beispiel immer wieder auch als Beifang in Fischernetzen landen. Auf der UN-Artenschutzkonferenz im Februar wurden Hunshaie deshalb als gefährdete Art eingestuft. Um ihren Bestand sichern zu können, müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Verhalten der Raubfische enträtseln. Thünenforscher Matthias Schaber geht deshalb regelmäßig vor Helgoland auf Angeltour.
Die Haie werden angelockt mit Ködern und dann ganz klassisch geangelt. Es gibt wissenschaftliche Studien, die gerade beim Hunshai zeigen, dass die Haie maximal 6 bis 7 Minuten im Trocknen bleiben können. Wir schaffen das schneller.
Das ist wichtig, denn Haie müssen grundsätzlich ständig in Bewegung bleiben, um atmen zu können. Wenn der Raubfisch an Bord ist, befestigt Matthias Schaber einen kleinen Satellitensender an dessen Rückenflosse, der den Hunshai dann in der Folgezeit ausspioniert.
Und es hat sich eben gezeigt, dass im Herbst die Haie noch ein paar Wochen im Seegebiet bleiben und dann mehr oder weniger nicht unbedingt gleichzeitig, aber auf dem gleichen Weg, auf der gleichen Route Richtung Südwesten wandern, den Winter bei den britischen Kanalinseln verbringen und einzelne Tiere wandern dann bis in den offenen Atlantik und einer meiner markierten Haie ist bis nach Madeira geschwommen. Leider ist es mir noch nicht gelungen, eine Rückwanderung nach Helgoland nachzuweisen.
Offenbar sind es aber vor allem erwachsene Weibchen, die sich vor Helgoland tummeln und die sich vorher vermehrt im holländischen Wattenmeer aufhalten. Hunshai-Weibchen bringen ihre Kinder in der Regel im Flachwasser zur Welt. Das könnte gut zusammenpassen, meint der Biologe Rainer Borcherding.
Das Wattenmeer ist die Kinderstube für viele Nordseetiere, aber das südliche Wattenmeer ist wärmer als unser deutsches und als das dänische Wattenmeer. Das heißt, ich würde vermuten, dass dann diese Kinderstube, Kindergartenfunktion des Wattenmeeres vor allem in den Niederlanden gegeben ist.
Also erst für Nachwuchs sorgen und sich dann rund um Helgoland vollfuttern, wo es im Sommer zum Beispiel reichlich Makrelen gibt. So könnte sich das High Life in der Nordsee erklären lassen, meint Matthias Schaber vom Thünen-Institut.
Nur der Nachweis, dass es tatsächlich so läuft, der fehlt uns noch ein bisschen, da puzzeln wir noch.
Am Ende soll dann aus dem Puzzle möglichst ein Mosaik werden. Ein Mosaik aus Schutzzonen in der Nordsee, in denen Haie und andere bedrohte Arten ihre Ruhe haben. So Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer.
Wir haben in der Nordsee noch kein richtiges Konzept für Schutzzonen, in denen Haie und Rochen sich entwickeln können und auch Seepferdchen und die große Islandmuschel. Solange überall rumgefischt wird, haben diese Arten halt keine Rückzugsräume.
Matthias Schaber will das mit seinem Haiforschungsprojekt ändern. Deshalb wird er auch weiterhin Kurs auf Helgoland nehmen, um das Rätsel um die Raubfische mit den Modelmaßen so schnell wie möglich zu lösen.
Hunshaie vor Helgoland, Thomas Sambol über Meeresbiologen des Thünen-Instituts, die das Wanderverhalten der Raubfische untersuchen. Wir machen weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Magdalena Schmude.
Was weg ist, ist weg. Das gilt wohl auch für das Eis in der Antarktis. Zu diesem Schluss kommen Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in einer Analyse in der Fachzeitschrift Nature. Denn um einmal abgeschmolzenes Eis des antarktischen Eisschildes wiederherzustellen, müssten die Temperaturen auf das vorindustrielle Niveau absinken. Und das sei höchst unwahrscheinlich, schreiben die Wissenschaftler. Sie haben außerdem berechnet, wie stark sich ein dauerhafter Temperaturanstieg auf die Eisdecke auswirken würde. Bei einer Erwärmung um 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau sagen die Wissenschaftler ein so starkes Abschmelzen voraus, dass der globale Meeresspiegel um 2,5 Meter ansteigen würde. Bei einer Erwärmung um 4 Grad beträgt der Anstieg 6,5 Meter und bei einer Erwärmung um 6 Grad fast 12 Meter.
Eine SARS-CoV-2-Infektion der Mutter führt nicht zu Komplikationen bei Neugeborenen.
Das haben Forschende des Karolinska-Instituts in Stockholm in einer Studie mit knapp 2700 Schwangeren gezeigt. 156 dieser Frauen waren während der Schwangerschaft positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Trotz der Infektion verliefen Schwangerschaft und Geburt ähnlich komplikationslos wie bei nicht infizierten Frauen. So kam es bei zuvor infizierten Frauen nicht häufiger zu Blutungen oder zu Frühgeburten. Eine frühere Studie hatte einen solchen Zusammenhang ergeben. Das Geburtsgewicht und die Körperfunktionen der Neugeborenen waren ebenso normal. Auffällig war jedoch, dass infizierte Frauen ein leicht erhöhtes Risiko für eine Schwangerschaftsvergiftung hatten. Eine mögliche Erklärung sei, dass eine solche Präeklampsie ähnliche Symptome hervorrufe wie eine SARS-CoV-2-Infektion, schreiben die Forschenden im Fachmagazin JAMA.
Bauchfett ist das ungesündeste Körperfett.
Ein internationales Forschungsteam hat über 70 Einzelstudien ausgewertet, die den Zusammenhang zwischen Menge und Verteilung von Körperfett und dem allgemeinen Sterberisiko untersucht hatten. Die Daten zeigen, dass zusätzliches Fett am Bauch das Risiko, früher zu sterben, stärker erhöht als Fett, das am gesamten Körper verteilt ist. Den geringsten Effekt auf das Sterberisiko hatte aber Fett an Hüfte und Oberschenkeln. Im British Medical Journal stellen die Forschenden ihre Analyse vor. Sie weisen außerdem darauf hin, dass der Body Mass Index, der das Verhältnis von Körpergröße und Körpergewicht angibt, keine Informationen über die Verteilung des Körperfettes enthält und sich deshalb nur eingeschränkt zur Einschätzung des Gesundheitsrisikos eignet.
Die Beseitigung von Waldschäden könnte die Artenvielfalt beeinträchtigen.
Denn Aufräumaktionen nach Waldbränden, Stürmen oder Schädlingsbefall sind eine zusätzliche Störung des Ökosystems. Es entstehen Bodenverletzungen, Totholz oder hochgeklappte Wurzelteller werden entfernt. Waldökologen aus Würzburg haben jetzt berechnet, wie stark sich diese Eingriffe auf die Artenvielfalt auswirken. Ihr Ergebnis? Bleiben 3/4 eines Waldgebiets nach einem Schaden unberührt, geht das Artenreichtum dort um 10% zurück. Wird nur die Hälfte des Gebiets sich selbst überlassen, nimmt die Artenvielfalt um 25% ab. Die Studie ist im Fachmagazin Nature Communications erschienen.
Warme Wasserwirbel sorgen für eine Ausdehnung der Tropen.
In den großräumigen, langsam kreisenden Meeresströmungen, die mehrere hundert Kilometer breit sein können, konzentriert sich das wärmere Oberflächenwasser besonders stark. Dadurch vergrößern sich die warmen Meeresregionen, was dann zur Veränderung des Klimas an Land beiträgt. Es wird heißer und trockener, wie etwa am Mittelmeer, in Kalifornien oder Australien. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam des Alfred-Wegener-Instituts in einer Studie, die im Journal of Geophysical Research Atmospheres erschienen ist. Die Ausdehnung der Tropen auf beiden Seiten des Äquators hatte der Wissenschaft lange Rätsel aufgegeben. Bisher waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass Prozesse in der Atmosphäre die Gründe dafür sein müssen.
Ein Wal taucht länger als je zuvor beobachtet.
3 Stunden und 42 Minuten dauerte der Tauchgang eines Cuvier-Schnabelwals, den Ozeanologen vor der Ostküste der USA dokumentiert haben. Das berichten die Forschenden im Journal of Experimental Biology. Zuvor lag der Rekord für den längsten bekannten Tauchgang bei knapp 3 Stunden. Die Wissenschaftler vermuten, dass es einen Grund für den langen Aufenthalt unter Wasser gab. Eine besonders ergiebige Nahrungsquelle oder eine Gefahr, die das Tier wahrgenommen hatte. Cuvier-Schnabelwale können rund 7 Meter lang und 3 Tonnen schwer werden. Sie tauchen bis zu 3000 Meter tief und bleiben zwischendurch nur durchschnittlich 2 Minuten an der Oberfläche. Um lange Atempausen unter Wasser bleiben zu können, haben die Tiere vermutlich einen besonders langsamen Stoffwechsel und eine größere Speicherkapazität für Sauerstoff.
Sternzeit, 24. September. John Young, der vielseitigste Astronaut. Vor 90 Jahren kam in San Francisco John Watts Young zur Welt. Nach seinem Studium der Luftfahrttechnik wurde er Kampfpilot der US-Marine. 1961 hörte er die Ankündigung von Präsident Kennedy, dass die USA einen Menschen zum Mond und sicher wieder zurück zur Erde bringen wollen. Ein Jahr später, kurz vor seinem 32. Geburtstag, wählte die NASA John Young als Astronauten aus. 1965 kreiste er im Raumschiff Gemini 3 erstmals um die Erde und nahm bald darauf an einer weiteren Gemini-Mission teil. 1969 flog John Young mit Apollo 10 um den Mond herum. 3 Jahre später hat er seine Fußspuren im Mondstaub hinterlassen. Als bei einem Mondausflug Experten am Boden meinten, er habe die falschen Steine gefunden, schlug er vor, man möge bitte hochkommen und die richtigen einsammeln. Die schönste Zeit der Apollo-Flüge, erzählte er, sei stets die gute halbe Stunde pro Orbit hinter dem Mond gewesen, weil ihm in der Zeit keine Funksprüche vom Kontrollzentrum auf die Nerven gehen konnten. Auch in der Space Shuttle-Ära spielte John Young eine wichtige Rolle. 1981 war er der Kommandant des ersten Fluges einer Raumfähre. 2 Jahre später war er zum letzten Mal im All, bei der Space Lab-Mission, zu deren Besatzung Ulf Merbold gehörte, der zweite Deutsche im Weltraum. 2004 ging John Young in den Ruhestand. 2018 ist der amerikanische Astronaut im Alter von 87 Jahren gestorben.
Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigt sich 17.05 Uhr mit Ex-VW-Chef Winterkorn, der sich wegen Marktmanipulation vor Gericht verantworten muss. Und wir machen hier Schluss heute bei Forschung aktuell. Am Mikrofon war Uli Blumenthal.